Ihr Lieben, die Predigt war schon fertig, als am letzten Samstag dieser unglaubliche Mordanschlag auf Israel begann. Also wo gesagt, es ist eine neue Predigt, ich habe keine alte ausgegraben, aber sie war halt schon fertig. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir hier im Gottesdienst darauf eingehen müssen, denke ich, oder sollten. Ich kann das in der Predigt nur noch bedingt tun, aber für den Fürbittenteil, den Gebetsteil nach der Predigt, habe ich eine Zeit des Gebets eingeplant, als gemeinsamen Gebets, als Gebetsgemeinschaft für die Situation im Nahen Osten, für Israel, genauso wie für Gaza. Das einfach mal vorab. Und deshalb steht auch die Menorah da auf dem linken Teil unseres Altars. Trotz all dieser notvollen Nachrichten der letzten Tage, Jesus ist unsere Hoffnung. Ich wünsche uns allen, dass durch die Predigt diese Hoffnung in unseren Herzen gestärkt wird, damit uns das Leben zu seiner Ehre gelingt. Der Predigttext für heute steht im Jakobusbrief im 5. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Und er nimmt das Stichwort Not sehr wohl auf, hat dann aber nur ein Thema. Und das ist das Thema Gebet. Leidet jemand unter euch Not? Geht es ihm schlecht? Er bete. Geht es jemand gut? Er singe Loblieder. Ist einer krank von euch? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie werden über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet, das im Vertrauen auf Gott gesprochen wird, wird den Kranken vor Schlimmeren retten. Und der Herr wird ihn aufstehen lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also bekennt einander offen die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Viel vermag das sich wirksam erweisende Gebet eines Gerechten. Das Gebet eines Gerechten ist mächtig und wirksam. Leidet jemand unter euch Not? Geht es ihm schlecht? Er bete. Not lehrt beten? Da habe ich auch anderes gehört. Im Schützengraben soll geflucht worden sein. Aber ich gehe davon aus, dass die meisten von uns hier schon mehr oder weniger harte Notzeiten durchgemacht haben. Gerade die Älteren, gerade im Krieg. Welche Not meint Jakobus? Not hat doch viele Gesichter. Ja, oft sind es bösartige Krankheiten, aber auch zerbrechende Beziehungen. Und mancher wird durch Not an die materiellen Grenzen gebracht. Es gibt zunehmende Auseinandersetzungen, Orientierungslosigkeit und weit verbreitete Einsamkeit, die sehr wohl notvoll sein kann. Und dann die unvorhersehbaren sogenannten Schicksalsschläge, die oft mit dem Verlust von geliebten Menschen verbunden sind. Wer das durchgemacht hat, fühlt sich jetzt sicherlich in besonderer Weise mit denen verbunden, die durch diese hasserfüllten Terrorangriffe betroffen sind. Tausende, die ihr Leben einfach verloren haben. Und was passiert dann in solch einer Notlage? Ich denke, sie zeigt uns als erstes unsere Schwächen, unsere Grenzen auf. Not kann uns deutlich machen, erkennen lassen, wie sterblich wir sind. Ist das der Sinn jeder Not, die Gott uns zumutet? Wird dadurch sichtbar, wie wir mit Not umgehen können oder eben nicht? Ich hatte eigentlich vorgesehen, an dieser Stelle an der Predigt so zu beginnen, dass ich mal eine Umfrage mache und frage, wer kennt das Sprichwort Not lehrt beten? Ich denke, 80% hätte die Hand hochgehoben. Und wie viele wären überzeugt davon, dass das stimmt? Lernen wir durch Not beten? Im Psalm 50, Vers 15 heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Wie gut, dass wir diese Adresse haben, einen Vater im Himmel, an den wir uns wenden können. Und so fragt gerade jede Not uns Christen, wem vertraust du? Von wem erwartest du Hilfe? Ist es der Gott des Himmels und der Erde, der Gott, der durch sein Wort uns Hilfe verspricht? Ist es der Gott, der durch Jesus uns Heil und Rettung bietet, an den wir uns wenden? Denn wenn wir beten, wie beten wir dann? Dass alles schnell zu Ende geht, das liegt doch sehr nahe, oder? Aber vielleicht soll die Not, die wir durchstehen müssen, dazu dienen, dass wir Gott mehr vertrauen lernen. Jede Notlage, in die wir geraten, kann auch eine Herausforderung sein, ja eine Chance, im Glauben zu wachsen. Da lebte im 13. Jahrhundert, jawohl, es ist ein bisschen weiter her, eine kluge Christin, Mechthild von Magdeburg, und die hat einen ganz tollen Satz, wie ich meine, gesagt. Das Gebet zieht den großen Gott in unser kleines Herz. Die Not dient dazu, Gott mehr Vertrauen zu lernen. Nur was ist, wenn wir beten wollen, aber nicht mehr können? Wenn uns die Not alle Kraft raubt, wenn wir keine Worte mehr finden, nicht mehr mit unserem Herrn reden können oder sogar wollen. Wenn die Not sich unserer Gefühle bemächtigt, wenn sie so stark ist, dass sie uns den Blick auf den Vater im Himmel versperrt. Was dann? Entscheidend ist, denke ich, wir brauchen jemand, der mit uns betet und unseren Blick auf Gottes Größe darauf wieder ausrichtet, darauf, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Wir brauchen jemand, der mit uns betet und uns hilft, den Blick von der Angst und der Not wegzuwenden. Jesus hat uns gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und wir brauchen jemanden, der mit uns betet, dass wir trotz oder in der Not Gottes Zielsetzung für unser Leben erkennen und uns an das Wort Gottes erinnern, das uns zusagt und ermutigt. Wie Paulus es gesagt hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. So wird unser Vertrauen in die Größe Gottes und seine Liebe gestärkt. Aber dazu brauchen wir Hilfe. Und wie gut, wenn es in der Gemeinde, auch in dieser Gemeinde, Geschwister gibt, denen wir unsere Not sagen können, die aufmerksam sind womöglich und nach uns fragen, damit wir nicht allein sein müssen mit unserer Not. Vor 3 Wochen lief hier in Gifhorn der Film Real Life. Ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat. Über das Leben und Sterben von Philipp Mickenbecher. Philipp erkrankte 3-mal an Krebs. Er wurde 2-mal vorübergehend geheilt. Aber mit 23 Jahren ist er trotz alledem am Krebs verstorben. Und trotz vieler Gebete. Eines hat der Film unvergesslich für mich deutlich gemacht. Philipp hat die ganze Lebens- und Leidenszeit durchgestanden und ist am Ende sehr friedlich gestorben, weil er von einer sehr engagierten Gemeinschaft getragen wurde. Da waren eine ganze Reihe von jungen Leuten, Christen und Nichtchristen, einfach um ihn. Das Gebet ist tatsächlich ein großes Kraftfeld, nicht nur für jeden Einzelnen von uns, sondern für die Gemeinde, wenn es von der Gemeinschaft getragen wird. Im nächsten Vers heißt es dann, aber was ist, wenn es uns einfach gut geht? Einfach so. Oder wieder nach einer durchgestandenen Notphase. Dann ist die Antwort des Jakobus, singe Lob- und Danklieder. Für mich heißt das nichts anderes als eine andere Form des Betens. Auch auf diese Weise mit Lobliedern kann man zu Gott rufen oder beten. Durch altbekannte Choräle oder durch moderne Lobpreislieder. Es ist eine andere Form des Gebets. Diese Lieder bewahren uns davor, die neue Perspektive für unser Leben, die wir vielleicht in der Not gelernt haben, wieder zu verlieren. Im Epheserbrief heißt es dazu, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Wahrscheinlich nicht nur im Herzen, sondern auch so hier im Raum. Mal ehrlich, rechnen wir es uns nicht schnell selber zu, wenn es uns gut geht? Wenn wir an unsere Grenzen kommen, wird deutlich, dass es letztendlich Gottes Liebe ist, wenn es uns wieder gut geht. Und wenn wir dann zum Beispiel singen, großer Gott, wir loben dich, oder lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, dann sind diese Lieder wahrhaftig gesungene Gebete, die uns helfen, den Kurs zu halten. Nur können wir eigentlich Lobpreis machen? Ist es nicht Gott, der in unsere Mitte kommen muss, damit wir ihn anbeten können? Ist es nicht seine geschenkte Gegenwart, die uns aus unserem ich-gezogenen Gefühlen rausholen muss? Wenn Gott mitten unter uns ist, dann können wir auch alte Choräle, genauso wie die modernen, als Lobpreis singen. Mit ihnen danken wir Gott nicht nur, sondern wir beten ihn an. Das tut uns gut und das ehrt Gott. Er freut sich darüber und unser Blick ist auf ihn gerichtet, denn ihm verdanken wir auch alles Gute. Und nun im nächsten Vers zu dem Thema, auf das vielleicht schon alle gewartet haben. Das Thema Krankheit. Es heißt, ist einer von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie werden über ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Jetzt weiß ich nicht und ich frage das auch nicht ab, wer von euch schon mal um diesen Dienst gebeten hat. Ich sage es aus eigener Erfahrung, es tut gut, einfach gut. Es tut gut, sich mit seinen gesundheitlichen Problemen Gott anzuvertrauen. Er ist der Arzt. Er ist all unser Schöpfer und derjenige, der uns genau kennt. und der uns helfen will. Und daher ist seine gute Praxis, andere Christen um diesen ganz und gar biblischen Dienst zu bitten. Offensichtlich gab es in der Urgemeinde schon eine Ordnung der Krankensalbung und des Gebets um Heilung. Und es müssen ja nicht ausschließlich die Ältesten sein der Gemeinde. Das kann auch in einem Haus, in einem Jugendkreis auf diese Weise geschehen, dass gebetet wird, dass Gott heilend eingreift. Aber, es kommt das große Aber, es ist sehr wichtig, den Text genau zu lesen. Denn es heißt, in dem nächsten Vers, und das Gebet, das im Vertrauen gesprochen wird, wird den Kranken vor Schlimmerem retten. Und der Herr wird ihn aufstehen lassen. Hier wird nicht versprochen, dass jedes Gebet mit einer sofortigen Heilung, Spontanheilung von Gott beantwortet wird. Aber es wird uns zugesagt, dass Gott den Kranken aufrichten will. Wer krank ist, wird nicht seiner Not überlassen, seinem Leiden und einfach der Macht der Krankheit. Wenn wir beten, bitten wir Gott darum, dass er seine liebevolle Gegenwart zeigt, auch durch die fachliche Kompetenz der Ärzte. Sie sind ja doch oft von Gott berufene Handlanger. Aber Jakobus geht es nicht um einen Ritus, sondern um einen seelsorgerlichen Dienst aneinander. Und so stellt der nächste Vers, denke ich, eine allgemeine, häufig gebrauchte Behauptung gewaltig in Frage. Und diese Behauptung heißt, die hören Sie bei jedem kleinen Feier, bei jedem Treffen, bei jedem spontanen Begegnung. Wie geht's? Hauptsache gesund. Ja, ich verstehe, dass jeder von uns gerne gesund sein möchte. Anfang Juli musste ich noch ein paar Tage zu einer nicht gerade risikolosen OP am Herzen ins Krankenhaus. Und ich bin dankbar, gesund wieder zurück zu sein. Aber Jakobus sagt uns nicht, dass unser Gebet garantiert mit einer Spontanheilung beantwortet wird. Warum sagt Jakobus dann, und wenn der Kranke Sünden begangen hat, wird ihm vergeben? Offensichtlich will Gott durch jede Not oder eben auch durch eine Krankheit, dass wir unser Leben anschauen. Jede Krankheit soll offensichtlich dazu führen, dass wir unsere Ziele für unser Leben, aber auch seine Werte überprüfen und erkennen, was sich ändern muss. Denn die Bibel kennt schon lange einen nachweislichen Zusammenhang auch von Sünde und Krankheit. Also ich denke, das leuchtet jedem ein, der mal einem Alkoholkranken begegnet ist. Da weiß man, das ist jemand, der durch seinen Lebensstil krank geworden ist. Oder wer körperlich krank ist, weil er sich ein Bein gebrochen hat und nun Schmerzen hat, der weiß auch, was Gefühle ausmachen können. Doch Trauer, Einsamkeit, Versagen und Schuld können auch krank machen, eine Depression auslösen. Und wir haben ja gerade erlebt, was tief sitzender Hass an Leid und Elend verursacht. Bitterkeit, Hass, Streit, die zu inneren Verletzungen führen, machen viel zu oft auch unter uns körperlich krank. Und diese seelischen Ursachen, also die gestörten Beziehungen zwischen Menschen und Gott, nennt die Bibel eindeutig Sünde. Krankheit gibt es erst, seit der Mensch von Gott getrennt lebt. Im Paradies gab es keine Krankheit. Und so heißt es letztendlich im Römer 6, der Sünde sollt ist der Tod. Und deshalb fordert uns Jakobus auf, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Für mich ist damit klar, für mich und dich. Die Hauptsache ist eine geheilte Beziehung zu Gott. Wir brauchen nicht nur unsere körperliche Gesundheit, sondern wir brauchen Heilung von der tödlichen Krankheit Sünde. Ja, wenn uns Gott die Diagnose stellt, dass Sünde in unserem Leben uns krank machen will, dann ist es gut zu bekennen, wo wir falsch gelebt haben. Wo wir uns Gott und seiner Liebe neu zuwenden, will er uns retten. So wird es gesagt. So steht es da in diesem Text. Retten vor Krankheit und Schuld und befreien zu einem gelingenden Leben, hier unter uns und in Ewigkeit. Jesus ist der Sieger über alle zerstörerischen Mächte dieser Welt. Und das Heilmittel, das Medikament, ist die Vergebung. Und deshalb hat Jesus seine Jünger und uns beten gelehrt und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So sollen wir für uns und für andere zu beten lernen. Denn je mehr wir unsere eigene Fehlerhaftigkeit erleben und nicht leugnen, desto mehr entdecken wir, dass wir immer wieder darauf angewiesen sind, dass uns von Gott und von anderen vergeben wird. Und so fasse ich zusammen. Wann, ob, wie oder wo ich bete, es hängt von meiner Beziehung zum Vater im Himmel ab. Mein Gebet, gerade auch in der Not, lässt erkennen, wie meine Beziehung zu ihm ist, zu dem Herrn meines Lebens, zu Jesus. Im Anfang steht oft die Bitte im Vordergrund, Herr, hilf mir, gib mir das. Doch unser Gottesbild kann sich durch Not verändern. Dann kann Not uns wirklich beten lehren. Dadurch, dass mein Gebet verändert wird. Es wird reifen. Im Vertrauen auf das Wort Gottes und seine Liebe. So wird es wachsen. In meinem Gebet wird erkennbar, wie mein Vertrauen zu Gott ist. Bleibt die eine ganz schwierige Frage. Was, wenn Gott uns Wege führt, die wir uns nicht wünschen, wenn die Krankheit nicht geheilt wird? Ich denke, dann ist unser Vertrauen und damit unser Gebet auf ein letztes herausgefordert. Auch dann wird sich das Gebet ändern, vielleicht noch viel mehr ändern müssen, damit wir so beten lernen, wie Jesus im Garten Gethsemane es sich abgerungen hat. Das Gebet, das Ja sagt zum Willen Gottes, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn wir so beten und dem Vater unser ernsthaft diese Worte sagen, dann legen wir unser Leben und alle unsere Wünsche ganz in Gottes Hand. Das Gebet reift zur Hingabe an den Willen Gottes. Damit beten wir ihn an. Das Gebet ist eine entscheidende Hilfe, damit uns das Leben und wohl auch das Sterben gelingt. Amen.